und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor!
Happy Birthday, Herr Professor!
Dankeschön, Dankeschön.
Leute, Inan hier ist 40 geworden. Ja, 40.
Hoch die Tassen.
Ja, genau. Und er hat auch schon gehört, dass es damit im Schwäbischen was auf sich hat, weil du bist jetzt ja Ehrenschwabe. Und was hat man dir erzählt, 40?
Also ich höre erstmal vielen Dank für die schönen Glückwünsche, die auch von privat und öffentlich und über die Kanäle und was auch immer immer wieder kommen. Ist jetzt auch fast eine Woche schon wieder her, aber wir wollen ja heute ein bisschen gute Zeit verbringen. Von den schwäbischen Befreundeten insgesamt höre ich ständig irgendwas von einem ominösen Knall, den man haben soll. Jetzt weiß ich natürlich, klar, ich habe einen, aber ich dachte, sowas hat man entweder sein ganzes Leben lang, aber für den Schwaben kriegt man den irgendwie ab 40 und wird dann auf einmal irgendwie schlau. Hast du irgendeine Erklärung dafür?
Ja, natürlich, genau. Der Schwabe wird mit 40 gescheit oder weise.
Gescheit.
Gescheit, ja, oder weise. Und zwar hat das seine Begründung in der Kabbala. Das ist die jüdische Mystik. Und hier gab es einen Herrn Reuchlin, der hat das übersetzt ins Christentum. Was damit gemeint? Es ist so, dass quasi im Judentum, da bist du am Anfang Kind, Relativismus. Du hast noch keine Pflichten, du kannst einfach Kind sein. Dann mit etwa 13, dann musst du dich entscheiden zwischen Gut und Böse. Du wirst ein Sohn oder eine Tochter des Gebotes, Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa. Ja, im Evangelischen ist es die Konfirmation. Ab jetzt giltst du als erwachsen. Früher durfte man dann zum Beispiel bei den Christen auch einen Abendmahlswein trinken und so. Und mit 40, da kommt die höchste Stufe, dann durftest du die Kabbala, also die Geheimnisse, die esoterischen, die mystischen Geheimnisse lernen und quasi wirklich sozusagen reinkommen in die Welt. Normalerweise, wenn du eine Familie gegründet hattest und ein gestandener Mann warst.
Aber nicht erst mit 40.
Aber das war sozusagen so die Grenze, die man so traditionell gesetzt hat. Und 40 ist im Judentum auch sehr wichtig. Der Exodus war 40 Jahre, ja, die Wanderung durch die Wüste. Moses war 80, als er losgezogen ist, glaubt man auch gar nicht, aber steht in der Bibel. Und 120, als er dann gestorben ist, also 40, 80, 120 sind ganz wichtige Zahlen. Und das weiß man natürlich heute nicht mehr, das wissen kaum noch Leute. Aber so kam das, dass man dann quasi im Schwäbischen gesagt hat, ja, also ein Schwabe, der muss mit 40 Jahren ein Haus gebaut haben, ein Kind gezeugt und einen Baum gepflanzt. Das sind sozusagen so, dann ist es ein gestandener Mann und dann wird der Schwabe weise, dann wird er gescheit, dann geht ihm die Welt auf, dann hat er einen Knall. Das ist sozusagen der Grund, warum es dieses Sprichwort im Schwäbischen gibt. Und da unser Herr Professor jetzt gerade für Licht gesorgt hat hier, ja, wir haben uns noch im Dunkeln hier gemunkelt, will ich ihm jetzt auch ein Geschenk überreichen hier, ja, also von Sarah und mir, dass du nämlich gescheit werdest. Ein Werk, das ich selber sehr geschätzt habe, aber aus deinem Bereich kommt.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Erstmal pauschal schon mal vielen herzlichen Dank. Und ich kann es ja mal so öffnen und dann direkt im Bildschirm schauen, was es ist. Okay, es ist leider falsch rumgedreht für mich. Ich gucke trotzdem auf. Narrative Wirtschaft. Wie Geschichten die Wirtschaft beeinflussen. Ein revolutionärer Erklärungsansatz. Großartig. Ja. Du weißt ja selbst und die uns natürlich aufmerksam zuhören, dass ich ja großer Fan bin von der Freakonomics-Serie an Büchern, von denen es ja aktuell zwei gibt. Und einen Podcast übrigens, wer das noch nicht wusste, gibt es eine lange, lange Podcast-Serie mit vielen davon. Und das passt ja so ziemlich, glaube ich, auch in dieses Schema rein. Ne? Also so interessante Erlebnisse, schätze ich mal, aus der wirtschaftlichen Welt.
Mehr noch. Also Robert J. Schiller ist Wirtschaftsnobelpreisträger. Und er sagt tatsächlich, dass wir uns auch die Wirtschaft, auch die Ökonomie immer narrativ strukturieren. Also das heißt, dass sozusagen Wirtschaftswissenschaft besteht auch aus Geschichten, aus Mythen, aus Erzählungen. Und er weist das zum Beispiel nach, indem er dann guckt, wie war das immer wieder damals mit Bimetallismus, war zum Beispiel etwas, was heute der Bitcoin ist. Und er vergleicht verschiedene Erklärungsmodelle, dass die so Konjunkturen haben, wann die dann besonders nachgefragt werden, wann die wieder abflachen und so. Er sagt natürlich nicht, dass Wirtschaftswissenschaft nur ein Rumerzählen ist, aber durchaus, dass sie auch, so wie andere Wissenschaft, auch quasi erzählerischen Konventionen gehorcht, durch Erzählungen strukturiert wird.
Ich erinnere an unsere Folge zum Impression Management. Ne? Gibt es ja auch viel, was damit dann zu tun hat und dem Marketing. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich bin ja ich suche mir ja die Bücher, die ich lese, immer sehr gut aus, weil ich ja selbst jemand bin, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, der tatsächlich nicht so viel mehr liest wie vielleicht früher, vor allem zur Dissertationszeit, meine Güte. Insofern das aber, wenn es gerade so meine Spannung natürlich erregt, also gerade sowas ist absolut mein Ding. Also vielen lieben Dank dir und natürlich auch Setter für dieses wundervolle Geschenk. Also das werde ich mir definitiv zwischendurch mal etwas in Anführungsstrichen antun.
Genau, also gespannt. Wir hatten ja auch schon Folgen über Homo Economicus und wir hatten schon Folgen über die Heldenreise. Ja, inzwischen gibt es ja auch die Heldinnenreise nach Gail Carriger. Also wenn du es gelesen hast und es dir gefällt, machen wir eine Folge dazu.
Ja, absolut.
Dann besprechen wir das gemeinsam. Aber diesmal haben wir ja einen, der uns vorgenommen, der schon richtig für Geschichte sorgt. Sag mal, Inan, ich habe gehört, die Börse stürzt gerade in den USA ab, obwohl doch jetzt dieses vermeintliche Wirtschaftsgenie Donald Trump an der Macht ist. Was ist los, Herr Professor, in den USA?
Ja, man könnte meinen, dass das absehbar war. aber wenn man sich natürlich die Finger in die Ohren schiebt und laut Lalala ruft, dann ist es in der Regel kein Wunder, was bei solchen Sachen passiert. Also fairerweise will ich erstmal sagen, grundsätzlich, wenn man natürlich in die Wirtschaftspolitik eingreift, also selbst Wirtschaftsliberale sehen ja ein, man soll eigentlich nicht in den Markt eingreifen, aber wenn man es macht, dann ist natürlich erstmal mit leichten Schocks am Markt zu rechnen. Würde ich jetzt vielleicht noch als Verteidiger von Trumps Zollpolitiken dann insgesamt sagen. Insofern bis dahin ist es erstmal nicht verwunderlich, dass jetzt natürlich die Märkte insgesamt vorsichtig verhalten, wenn nicht sogar teilweise panisch jetzt mit reagieren, weil ja aufgrund auch dieser Zollpolitik natürlich insbesondere Rohstoffe in ihren Preisen groß am Steigen sind. Vollkommen klar, wenn ich da natürlich einen Zoll erhebe als ein Staat, dann wären sie nun mal teurer. Ist ja irgendwo auch beabsichtigt vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ich ja meine eigene Wirtschaft angeblich dann damit stärken möchte. Und das erschüttert natürlich das Vertrauen in die Märkte. Wir haben jetzt kürzlich offenbar einen Einsturz, und das ist wirklich ein Einsturz, um 1,7% ungefähr beobachten können, beziehungsweise so stand es dann in den Nachrichten. Und das klingt immer erstmal wenig, 1,7%, was ist das schon? Das ist aber überraschend viel eigentlich dafür, dass wir in einer recht gefestigten, modernen Welt der Volkswirtschaften leben, in denen wir aufgrund von Planbarkeit, aufgrund von global zusammenhängenden Lieferketten eigentlich eine relativ große Stabilität mittlerweile erwarten. Spätestens seit der Erfahrung, die wir zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2007, 2008 und Corona natürlich gemacht haben, umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass dieser Effekt so schnell stattgefunden hat. Denn Präsident Trump ist jetzt seit knapp einem Monat etwa im Amt, ist ja auch schon richtig dick am Aufräumen. Man kann ihm alles nachsagen, aber Untätigkeit ist es nicht. Und das bedeutet aber gleichzeitig, wenn du aus den Konventionen ausbrichst, dass du umso mehr Unsicherheit verursachst, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Volkswirtschaften und nicht nur deine eigene übrigens. Also das kann ich auch schon voraussagen, das wird früher oder später auch bei uns ankommen.
Ich meine, wir haben jetzt auch Aktienverluste bei Palantir, ja, Pentagon soll Geld einsparen. Wir haben diese verrückte Zollpolitik, dass er sagt, die Leute zahlen, die von außen zahlen die Zölle, das stimmt ja gar nicht. Die Leute, die Waren kaufen, zahlen höhere Preise durch Zölle. Das heißt, die Inflation springt in den USA bereits an. Wir haben auch den Wertverluste seiner Kryptowährungen, ja, Trump und Melania, diese Solana-Blockchains. Wie sieht es aus deiner Sicht aus? Ich meine, was macht der Mann da?
Ja, das ist eine super interessante Frage und da gibt es verschiedene konzeptionelle Ansätze in dieser Richtung. Ich propagiere immer und immer wieder diese gute alte Theorie nach Dunning-Kruger, wonach ja Menschen, die bisschen was von einem Thema gehört haben, sich tendenziell einbilden, schon alles zu wissen und auch entsprechend Vorhersagen treffen zu können. Und andersrum Menschen, die sich wirklich vielleicht ein halbes Leben lang mit einem Thema beschäftigt haben, ihr Wissen grundsätzlich unterbewerten. Donald Trump ist ein großer Fan von Präsident William McKinley, der so ein bisschen nachträglich in die Geschichte als der sogenannte Tariff King mit einging. Das heißt, Trump hat gesehen und gehört, dass dieser Präsident, vorher Gouverneur von Ohio, mit seiner doch sehr starken Zollpolitik für wahnsinnig großen wirtschaftlichen Aufschwung gesorgt hat. Es gibt aber ein paar Punkte, die er da vielleicht nicht ganz so beachtet hat. Erstens mal, das war vor Hunderten von Jahren, zum einen so ein bisschen gefühlt. Zu einer Zeit, wo die Volkswirtschaften auch noch nicht so weit entwickelt waren. Die USA waren ein mehr landwirtschaftlicher, eine landwirtschaftliche Volkswirtschaft. Und zu jener Zeit gab es auch keine Einkommenssteuer. Das heißt, die USA haben ihre Staatsgewinne primär, eigentlich ausschließlich, durch Zölle realisiert. Das heißt wirklich, die Menschen haben dort keine Steuern auf ihr Einkommen bezahlt, sondern alleine was aus Zöllen durch Einfuhr etwa soweit entstanden sind. Und die Sätze waren auch relativ hoch. Und jetzt hat Trump wahrscheinlich auch mitgekriegt oder vielleicht war er bei einer Grundlagenvorlesung dabei, Zölle erfüllen im Grunde drei Aufgaben für eine Volkswirtschaft. Das sind so die drei R's, wie das so im Akademischen dann heißt. Das erste R ist Revenue, Einnahmen offensichtlich. Das zweite R ist Restrictions, also sowas wie Eindämmen, Verbote und so weiter. Und das dritte ist Reciprocity, also Gegenseitigkeit. Das Problem ist aber, man kann immer nur eine dieser Säulen erfüllen. Ich kann entweder versuchen, Einnahmen zu generieren, oder ich kann versuchen, meine Volkswirtschaft zu beschränken, in dem Sinne, als dass ich es eben verbiete, dass von außen was kommt und ich meine eigene Volkswirtschaft stärke. Oder ich kann es als Instrument, Reciprocity, nutzen, um quasi Handelskriege zu betreiben. Ich senke meine Zölle, wenn du deine senkst. Wenn wir den Aussagen von Donald Trump zuhören, die er, wie gesagt, innerhalb dieses Monats und weit davor schon mehrere gemacht hat, dann spricht er ständig über alle drei Ziele. Das kann nicht funktionieren. Ich kann nicht gleichzeitig versuchen, meine Einnahmen durch Zölle zu steigern, gleichzeitig irgendwie versuchen, meine Wirtschaft zu beschränken oder fremde Wirtschaft zu beschränken und gleichzeitig versuchen, damit irgendwie Leuten zu drohen oder damit zu handeln. Das geht nicht. Ich kann nicht alle drei gleichzeitig erfüllen. Aber da er diese Konzepte dahinter nicht versteht und kennt und den Umstand, dass heute nicht mehr 100% des Staatshaushalts über Zölle generiert werden, sondern 1 oder 2%, macht es ein bisschen schwierig und damit auch wieder für die Märkte sehr, sehr unverständlich, wie ich mit diesen drei widersprüchlichen insgesamt Aussagenblöcken eigentlich umgehen soll. Das so vielleicht als vorlesungshafte Kurzfassung.
Ja, aber es ist super spannend, ja, weil natürlich denkt man, da muss ja eine Logik dahinter stecken, ja, auch wenn sie nicht der Ökonomie entspricht, wie wir sie kennen, nicht der Wirtschaftslehre, wie wir sie kennen, wo wir sagen, genau, also wenn ich durch Zölle Einnahmen generiere, dann bedeutet es ja logischerweise, dass es für die Leute teurer wird, ja, also dass landwirtschaftliche Produkte, Technologie, was auch immer, das kann dann dazu führen, dass mehr im Inland hergestellt wird, aber dann auch wiederum zu höheren Kosten, ja.
Natürlich.
Und dann kommt ja noch dazu, dass er gleichzeitig Migranten deportieren lässt, also genau die Leute, die die billige Arbeit ja auch machen, auf den Feldern und in den Fabriken, im Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, nach aller ökonomischen Logik müsste er doch eigentlich davon ausgehen, dass dann auch die Preise steigen. Übrigens, Dunning-Kruger-Effekt, den Inan erwähnt hat, von Tommy Krabweis, das ist ein Bayer, kein Amerikaner. Da haben wir ein sehr schönes Lied dazu. Dunning-Kruger-Effekt, einfach mal anhören. Hm. Also würdest du also demnach sagen, checkt er das nicht oder weiß er, dass es Inflation gibt und es ist ihm egal?
Er pickt sich zum einen die Rosinen ein bisschen raus und glaubt dann, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Seine Politik ist ja auch nichts Neues, fußt ja viel auf dem üblichen Populismus. Also die Dinge, die cool klingen und Leute auch begeistern, aber in der Regel nicht wirklich Effekt haben, vielleicht sogar im Gegenteil. Also schau dir allein diese schwachsinnige Debatte um Golf von Amerika oder Mount McKinley, wo wir schon mal dabei sind. Der will den Berg ja da in Alaska unbedingt umbenennen nach seinem Lieblingspräsidenten, neuen Lieblingspräsidenten. Der ging ja eine ganze Zeit lang ab auf Andrew Jackson und jetzt ist es McKinley halt mal für eine Zeit lang. Ja. Das heißt, ich gehe stark davon aus, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich oder sein Wissen, dass er so ein paar gute Dinge über bestimmte Instrumente gehört hat und glaubt, das ist jetzt ein Allheilmittel. Denn es war ja faszinierend, damals als, wie gesagt, 100% der Staatseinnahmen über Zölle generiert wurden, hatten die USA tatsächlich auch das Problem, dass sie zu viel eingenommen haben. Die Schulden vom Bürgerkrieg waren längst abbezahlt und jetzt generiert der Staat Gewinne und weiß nicht, was er damit tun soll. Das ist wirklich ein Problem, weil das Geld ja sonst nur rumliegt. Und das Geniale war, die haben die Zölle einfach noch weiter erhöht. Thema Laffer Curve, für die, die bei mir in der Volkswirtschaftslehre unterwegs sind.
Kommt übrigens da auch vor in Ihr Buch, die Laffer Curve.
Ja, sehr okay. Schön, sehr schön. Ja. Ich blende das natürlich im Video nochmal ein und packe das in die Shownotes, um ganz sicher zu gehen. Sagt er natürlich, wenn ich dann umso mehr die Zölle erhöhe, desto weniger Geld mache ich natürlich als Staat, weil immer weniger importiert wird. Wenn ich sie senken würde, hätte ich natürlich auch weniger Steuern, aber gleichzeitig würde ich ja damit den Import fördern und das will ich ja natürlich nicht. Das heißt, er verlässt sich ein bisschen darauf, dass wir denselben Effekt haben werden, vergisst aber, dass wir längst in der Moderne leben, wo die Lieferketten auch weit zu komplex sind, wo es nicht mehr darum geht, ein Stück Metall zu importieren und das weiter zu verarbeiten und dann ist fertig. Also vielleicht kurz gefasst nochmal, es geht mir darum, irgendwie zu sagen, Trump hat sicherlich ein bisschen Ahnung von Wirtschaft. Ich meine, irgendwie hat er es ja geschafft, ein bisschen Geld einerseits zu verdienen und ordentlich in Sand zu setzen. Aber ich glaube, er nimmt sich viel zu viel da heraus und basiert das viel zu sehr auf solchen populistischen Ansätzen für meinen Geschmack.
Ja, das ist natürlich genau bei mir ja der Ansatz von der Politikwissenschaft her und Religionswissenschaft. Die Thymokratie, also das heißt, das hast du bei Francis Fukuyama und anderen schon, das wäre dann quasi Präsident Andrew Jackson, wir da unten gegen die da oben. Ja, der Antipolitiker, der quasi nicht mehr auf den Logos setzt, nicht mehr auf die Vernunft, sondern auf den Thymos. Den Statuswillen, die Identität, die Empörungssucht. Und dann machen solche Dinge wie Golf von Mexiko zu Golf von Amerika oder wild irgendwelche Länder beanspruchen, Panama, Kanada, Grönland, was für uns ja erstmal alles wahnsinnig irre klingt, aber es werden quasi die Leute angefeuert, so nach dem Motto, jetzt kommt einer und sorgt dafür, dass wir größer und reicher und mächtiger werden. Ich denke auch, das wird grausam schiefgehen, weil zum Beispiel natürlich im Gegensatz zu damals sind die USA heute kein Agrarstaat mehr. Sie müssen keine Industrie aufbauen, sondern sie haben Industrie. Und also ich bin zum Beispiel auch jemand, der jetzt natürlich, ich habe ein französisches Elektroauto gekauft. Hätte ich noch ein Tesla, hätte ich jetzt ein Problem. Tesla bricht ein, ja, weil die Leute das nicht mehr fahren wollen. Oder sogar mein Amazon-Konto habe ich gelöscht nach 20 Jahren, weil ich gesagt habe, sorry Leute, ich muss nicht bei allem mitmachen, was Donald Trump und seine Verbündeten, und da gehört jetzt ja leider Jeff Bezos auch dazu, was die da veranstalten müssen. Das heißt, ich glaube, diese Reciprocity, diese Gegenseitigkeit, das wird natürlich auch die amerikanische Wirtschaft treffen. Ja? Momentan will er, dass wir sein Gas kaufen. Ja, und das war immer das Argument, wir können es nicht mehr von Putin holen. Aber jetzt ist es so, dass sich selber die USA in Richtung fossile Thymokratie entwickeln und dann ist natürlich die Frage, warum sollen wir es von dort holen? Ich bin ja der Auffassung, erneuerbare Energien, Friedensenergien, wir sollten weder von Putin noch von Trump abhängig sein. Übrigens, er hat jetzt ja auch behauptet, dass Zelensky ein Diktator wäre. Ich bin der festen Auffassung, das kann schon deswegen nicht sein, weil wenn Zelensky ein Diktator wäre, würde Trump ihn lieben. Aber Trump verachtet ihn und es deutet darauf hin, dass Zelensky ein Demokrat ist.
Ja, seit wann er damit ein Problem hat, das wüsste ich auch nicht. Es schockiert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, dass nicht bei all den Vergleichen, die man in der Regel so in den Nachrichten auch immer wieder gerne tut, bei der aktuellen Situation um den Handel um die Ukraine, über die Ukraine, dass man da nicht irgendwie Flashbacks kriegt zu damals 1938, als es um das Münchner Abkommen ging. Also vielleicht um alle nochmal ganz kurz abzuholen, das war ja so der Auftakt zum Zweiten Weltkrieg mit gewesen vor dem Überfall auf Polen. Adolf hatte mal wieder so, hatte Geschmack auf die Nachbarländer gehabt und hat als Vorwand eben genommen, hey, Sudetenland, so das war so ein bisschen die nordwestliche Ecke und so ein bisschen drumherum, also es war nicht wenig, der damaligen Tschechoslowakei für sich beansprucht, weil da auch sicherlich auch nachweislich hauptsächlich Deutsche gelebt haben und im Rahmen der Appeasement-Politik hat man dann gesagt, gut, wir setzen uns mal zusammen, wir Mächte und verhandeln darüber, ohne die Tschechoslowakei selbst. Und spätestens da sollten eigentlich Flashbacks kommen, weil das Ding ist echt nicht gut gelaufen. Natürlich haben sie dann Adolf das Ding gegeben, er wurde ein bisschen bestärkt. Und als nächstes hat er Danzig gefordert und der Rest war dann Geschichte. Ja. Und mir fehlt aktuell dieser Vergleich, warum keiner irgendwie darüber spricht. Ja. Man kann über Appeasement sicherlich auch nochmal reden, aber wir sehen hier, ich sehe da definitiv Parallelen, was da gerade passiert.
Absolut. Also ich kann dir so viel sagen, im politischen Bereich herrscht Panik und Chaos. Es ist ja auch so, dass auch viele Leute gehofft haben, das würde schon vernünftig laufen. Eine Zeit lang wurde auch Milei in Argentinien ja sogar ein bisschen gehypt, ja. Und ein Bundespolitiker hat davon gesprochen, ein bisschen mehr Musk und Milei auszuprobieren. Ja, das macht man inzwischen auch nicht mehr, weil man halt sieht, das hat ja gar kein Ende mehr. Wir hatten ja schon eine Folge mit Hugenberg, wo wir Hugenberg und Musk quasi...
Der Musk seiner Zeit.
Genau, der Musk seiner Zeit. Also wir haben ihn nicht gleichgesetzt, ja. aber wir haben verglichen. Und ich glaube, heute würden uns noch mehr Leute recht geben, wie damals schon. Und es ist natürlich so. Wenn man jetzt im Appeasement zum Beispiel Putin Teile der Ukraine gibt, ist das nach meiner Auffassung auch das Ende der Zwei-Staaten-Lösung im Nahen Osten. Ja. Weil das bedeutet dann auch dort... Es bedroht Taiwan, China wird sich dann Taiwan nehmen und natürlich kann dann auch Trump wirklich sagen, gut, dann nehme ich mehr Kanada oder ich nehme mehr Grönland. Insofern bin ich ganz froh, dass der gerade seine Militärausgaben auch runtersetzt. Das Militär mag er ja auch nicht, die Soldaten verachtet er ja. Aber ich meine sozusagen dieser Anlauf, dieses Denken von ihm, der Immobilienmakler, der sich die Welt zusammenkauft, ist sozusagen, glaube ich, schon sehr, sehr gefährlich. Denn wenn das an einer Stelle durchbricht, wenn wir die Teile der Ukraine sozusagen aufgeben, dann gibt es keinen Grund mehr, warum andere das nicht ganz genauso machen.
Guck dir die Signalwirkung an. Du hast das nämlich gerade angesprochen. Er selbst, also die USA geben aktuell, ich glaube, 3,38% ihres Bruttoinlandsprodukts fürs Militär aus. Überraschend wenig, wenn man eigentlich bedenkt, wie präsent sie auf der ganzen Welt sind, aber umso größeres Bruttoinlandsprodukt. Fordert aber jetzt gleichzeitig mittlerweile von allen NATO-Staaten, das Ding auf 5% hochzuhauen. Und interessant ist, dass er diese weitgehend öffentliche Diskussion um die eigene Senkung der Militärausgaben in dem Kontext führt, wo er eigentlich mit der Aggressorseite verhandelt. Was bringt das für Signale rüber, wenn ich mich als vermeintlich mächtigster Mann der Welt an den Tisch setze mit meinem eigentlich mindestens mal Gegner, wenn nicht sogar Feind, und sage dann, du hier, guck mal, wie können wir diesen Krieg möglichst zeitig beenden? Übrigens, ich reduziere meine eigenen Militärausgaben. Und ich drohe auch den Verbündeten hier, mich gar nicht erst einzumischen, wenn die nicht nach meiner Pfeife tanzen. Also offensichtlicher kann es doch eigentlich gar nicht sein, oder?
Ich glaube, er sieht es anders. Ich glaube, er sieht es so, dass quasi er gibt, und ganz falsch liegt er damit ja nicht, er gibt wahnsinnig viel Geld aus für Europa. Ja, dass hier amerikanische Truppen stehen, auch bei uns hier in Baden-Württemberg. Wir haben hier ja große amerikanische Kasernen. Und er sagt, ich gebe amerikanisches Steuergeld auf, um diese Europäer zu beschützen. Und das hat er damals mit Afghanistan ja auch so gemacht. Er hat mit den Taliban verhandelt, ohne die afghanische Regierung, und hat dann gesagt, wir ziehen uns zurück und hat die amerikanischen Soldaten zurückgezogen. Unter Biden ist es dann geschehen und Afghanistan ist zusammengebrochen. Es ist ihm letztlich egal. Ich glaube, er will tatsächlich einen Frieden mit Putin, in dem er vielleicht noch ein bisschen was abbekommt, ukrainische Rohstoffe, sonstige Sachen. Und ansonsten will er vor allem die Kosten senken und die Europäer, wir sollen gefälligst selber uns darum kümmern. Also ich glaube, so einfach sieht er die Welt. Ja? Also das ist sozusagen, er sieht sie als eine Kosten-Nutzen-Rechnung und er sieht nicht ein, warum der amerikanische Staat quasi diese riesigen Militärausgaben für Europa oder die Ukraine machen soll. Noch dazu kommt, Zelensky ist jüdisch. Und was Trump gepostet hat auf seinem True Social über Zelensky war, also gierig, korrupt. Er hat ihm also die ganzen Vorwürfe gemacht, ihn ja dann auch Diktator genannt. Klassischerweise, die man quasi aus dem Antisemitismus kennt. Und Elon Musk hat einen NGO-Vertreter finanziert von George Soros dargestellt. Also wir haben jetzt schon, ganz am Anfang von der Regierungszeit, haben wir schon diese antisemitischen Verschwörungsmythen. Ich hatte ja immer wieder davor gewarnt, jetzt passiert's halt. Dass nämlich nach dem Motto, alle, die nicht auf unserer Seite sind, wenn sie jüdisch sind, sind Verschwörer. Und wenn sie Demokraten sind, dann sind sie schwach und dumm.
Das ist ja etwas, was ihm natürlich auch ein bisschen in die Hände spielt. Wenn wir einen Trump unterstellen, der natürlich die Welt als einen einzigen Handel irgendwo sieht. Haben wir ein paar Mal gesagt, für ihn ist Wirtschaft immer ein Nullsummenspiel.
Genau, das ist ein wichtiger Begriff, Spieltheorie. Magst du den kurz erklären? Genau, weil der ist wirklich wichtig, den Unterschied zu verstehen.
Genau, das ist relativ einfach gesprochen. Es kann nur einen Gewinner und einen Verlierer geben. Wir wählen grundsätzlich die Strategie, die uns eben dann die meisten Punkte, den meisten Gewinn dann beschert. Und das bedeutet dann, wenn ich ja diese Punkte gewinne, dann kann sie jemand anderes nicht haben. Das ist eins der ersten Dinge, die wir spätestens in der zweiten Vorlesung in der Regel in Volkswirtschaftslehre lernen. Einerseits ein bisschen Grundlagen natürlich zur Spieltheorie und andererseits, warum Handel eben nicht merkantilistisch ist. Also warum es kein Nullsummenspiel sein kann. Ich kann durch Handel genauso gewinnen wie mein Partner, wie meine Partnerin. Und das ist auch etwas, was er zumindest sehr, sehr zweckentfremdet Richtung, naja, Handelsspielraum. Okay, selbst wenn es kein ganz Nullsummspiel ist, vielleicht kann ich aber jemanden, der noch Gewinn machen würde, auch um diesen Anteil irgendwie betrügen. Das ist so die große Nummer. Denn wenn wir uns das mal wieder so ein bisschen vor Augen führen, er handelt über einen fremden Staat im Grunde, versucht darüber zu entscheiden und stellt ihm im Grunde ja eine Rechnung über, was waren es, 500 Milliarden Dollar im Grunde für diese Hilfe. Und wir als Menschen können mit so großen Summen erstmal nichts anfangen, deswegen helfen Vergleiche häufig. Aber wenn wir 500 Milliarden mal so in den Raum stellen, das ist ungefähr, wenn wir die Ukraine anschauen, die haben so ein Staatseinkommen von 75 Milliarden oder so pro Jahr. Also es ist grob das 6,5-fache des Staatshaushalts, des Einkommens alleine. Und da sind nicht mal die Ausgaben mit drin. Das ist wirklich, wenn man so will, Umsatz bei der ganzen Nummer. Und die fordert er dafür. Ich habe auch das Gefühl, er beschäftigt sich nicht wirklich mit den Inhalten. Für ihn ist ein Deal erstmal, wenn du so richtig auf den Tisch hauen kannst. So alles andere ist nebensächlich.
Ganz genau. Also wichtig zu verstehen, ja. Also normalerweise gehen wir ja davon aus, wenn man was gemeinsam macht, kann man gemeinsam gewinnen. Ja, das ist also, beide haben was davon. Wenn wir miteinander handeln, dann zum Beispiel, weil die eine Seite die Sachen günstiger herstellen kann als die andere, und dann haben beide was davon. Aber in einem Nullsummenspiel wäre es eben so, dass, und so formuliert es ja Donald Trump zum Beispiel, wenn wir ein Auto verkaufen in die USA, ja, wir stellen ja immer noch Verbrennungsmotoren her in Deutschland, aber egal, wenn wir halt immer
das
noch
war so nebenbei.
Ja, wenn wir immer noch unsere alten Luxuskarossen darüber verkaufen, weil da immer noch Leute gibt, die dumm genug sind, sowas zu kaufen, dann quasi sieht er das als Diebstahl. Er sagt quasi, Deutsche nehmen ihm dann quasi die Dollar weg. Also er sieht es als Nullsummenspiel. Während wir sagen würden, ja, aber es ist doch gut, dafür könnt ihr vielleicht was anderes herstellen, Software zum Beispiel, die wir dann wiederum kaufen. Ja. Und das ist gewissermaßen tatsächlich das Problem. Dann, wenn er sie quasi Gewinner verliere und er versucht, seine politische Macht einzusetzen, um seine Kosten zu reduzieren, ja, und sie möglichst die Einnahmen zu erhöhen, und sagt, wenn ich keine ukrainischen Rohstoffe kriege und wenn die Europäer so wenig Geld ausgeben fürs Militär, mache ich halt nicht mehr mit, und dann kann der Putin das halt haben. Und das halte ich für irre gefährlich.
Sehr gefährlich, weil ihn interessiert ja schon das Konzept der Softpower ja längst nicht mehr. Das ist ja das, worauf eigentlich der gesamte amerikanische Einfluss auf der ganzen Welt gefußt hat. Das ist, um das kurz zu erklären, im Wesentlichen einfach ein nicht greifbarer Wert, den du mehr oder weniger ausstrahlst als eine Nation. Weil alle wissen, wenn wir an Amerika denken, dann denken wir so, oh, Land der Freien, und die setzen sich für die Demokratie ein und so weiter. Das alleine hat ja schon einen Namen. Wenn du dich aber zurückziehst daraus, naja, dann entsteht ja auch ein gewisses Vakuum dort, den vielleicht gern die Chinesen oder dann die Russen oder die Araber, vor allem die Saudis, insbesondere dann gerne einnehmen. Und das ist ein Konzept, das macht ja für Menschen wie Trump nicht viel Sinn, weil da ja keine quantitative Größe dahinter steckt. Ich kann nicht handeln mit 10 Punkten Softpower versus 10 Milliarden Dollar oder irgendwie sowas. Gut, in irgendeinem RPG-Rollenspiel oder sowas vielleicht, ja, und dann noch Erfahrungspunkte unterwegs sammeln. Aber das sind so Dinge, die jucken und interessieren ihn natürlich nicht, weil ich ja damit nicht explizit handeln kann. Er stellt sich natürlich eher hin wie einer der Bosse der Welt natürlich, aber auch nur, wenn du dann am Ende seine Rechnung bezahlen kannst. Und zwar die kurzfristigen. Das Langfristige, davon hat er sich längst verabschiedet. Und ich glaube, das ist gerade so das große Gefährliche, worauf wir dann auch so allmählich zuschlittern. Denn er hat ja, wenn es gut läuft, 4 Jahre nur vor sich. Es werden Stimmen laut, die natürlich dann anfangen zu sagen, hey, komm, vielleicht schaffen wir das mal ab mit den Regeln. Ich hoffe nicht. Aber der Schaden, den er hinterlässt, der wird nachhaltig im negativsten Sinne sein.
Ja, ich meine, das war ja schon bei der ersten Amtszeit von ihm, auch in seinem Wahlkampf. Ich habe das in Islam in der Krise in dem Buch auch schon beschrieben, dass er Saudi-Arabien sehr gelobt hat. Ja, also viele Leute glauben ja, Donald Trump ist gegen Muslime. Nee, er ist gegen arme Muslime. Er hat was gegen Jemen, er hat was gegen Menschen aus armen Ländern.
Und nicht gegen Diktaturen.
Genau, also Diktatur, Aserbaidschan, Saudi-Arabien, dort wo richtig Öl und Gas zu holen ist, da ist er Big Buddy. Und das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, warum soll er Saudis hassen? Die kaufen seine Häuser. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei den Kryptowährungen so ein bisschen problematisch finde. Es ist ein Einfallstor für Korruption. Du musst ihm heute gar nicht mehr Geld auf sein Konto überweisen. Du kannst einfach Trump-Coins kaufen und damit den Präsidenten der Vereinigten Staaten bestechen. Ja, und die haben jetzt schon Millionen verdient, sowohl Trump wie auch Melania, auf Kosten der einfachen Leute, die so doof sind, dieses Zeug zu kaufen und es dann verlieren. Bitcoin. Im Iran werden heute Bitcoin produziert, teilweise in Moscheen, weil die keine Stromrechnung bezahlen müssen. Das heißt sozusagen, dieser ganze Kryptomarkt dient inzwischen auch der Finanzierung erstens von Korruption und zweitens von Terror und Diktaturen. Und von dem her ist das sozusagen, glaube ich, für ihn tatsächlich eine Transaktion, wo er für sich einen Gewinn sieht. Ob das für das amerikanische Volk, übrigens auch für Israel, auf Dauer ein Erfolg ist, das will ich mal sehr, sehr dahinstellen. Ich halte das für unglaublich gefährlich und ich gehe davon aus, dass das crasht. Ich glaube nicht, dass wir einfach in 4 Jahren wieder einen Rückweg haben, weil jetzt schon die Gewaltenteilung beschädigt ist, weil jetzt schon die Behörden aufgelöst werden. USAID, die große amerikanische Entwicklungsagentur, die ist gegründet worden durch Gesetz. Das ist ein Kongressgesetz. Und auch der Haushalt wird eigentlich vom Kongress beschlossen. Das ist Trump schon alles egal. Er und Musk zerstören gerade den Staat. Und ich bin mir nicht sicher, ob man den dann einfach in 4 Jahren wieder errichten kann. Ich kann mir vorstellen, dass es Putsch, Krieg, Bürgerkrieg, Verfassungskrise, alles Mögliche geben kann. Aber dass es einfach sozusagen friedlich wieder zurückgedreht wird, das glaube ich nicht mehr.
Ja, das ist eben dieser nachhaltige Schaden. Ne?
Ja.
Doge, das Department of Governmental Efficiency.
Genau.
War natürlich klar, dass sie das irgendwie so abkürzen, damit das ein verdammtes Doge noch da rein.
Ja, Doge kriegt. Ist auch ein Kryptocoin, genau, das Musk sehr gehypt hat, genau.
Genau, das ist ja ein gewaltiger Kindskopf, aber ein gefährlicher Kindskopf. Die haben ja jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen sogar ihren Effizienzbericht, den ersten, vorgelegt, was erstaunlich schnell ist, dafür, dass er halt jetzt gerade mal so seit einem Monat irgendwie an Bord ist. Aber wer mal in die Zahlen reinguckt, es sieht überraschend gut aus im Sinne von Geld einsparen, weil ja hier Cuts dort und dort, vor allem für soziale Programme, aber wen überrascht es? Vieles davon ist aber Quatsch, was da drin steht, weil das schön gerechnet ist, wie man dort sehen kann. Wir können es vergleichen mit vielleicht bei Unternehmen, die Rahmenverträge abschließen, wo die sagen, okay, du kannst bis zu maximal so und so viel bestellen. Naja, die haben die Dinger halt rausgeschmissen und die haben den ganzen Betrag im Wesentlichen als Ersparnis rausgehauen. Also man muss keine Ahnung von Buchführung haben, um hinter diesem Schwachsinn im Grunde zu sehen. Aber das gehört für mich in diese Kategorie mit Populismus. Genauso wie, was war das gewesen, mit der Riviera am Gazastreifen. Also das Beleidigen, da kann es ja kaum sein. Also da redest du wieder über einen im Grunde unabhängigen Staat oder zumindest über eine Volksgruppe, die dich nichts anzugehen hat eigentlich. Und jetzt kommt da jemand und sagt, ja okay, dann reitet halt ein Dritter dort ein und macht die ganze Nummer. Also ich weiß auch nicht, was sich die Leute dabei denken, die immer noch, auch, übrigens auch in Deutschland natürlich, vermehrt an ihm festhalten. Ja, wir haben ja gesehen, bei all den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, alle dagegen, alle kritisch, bis auf natürlich unsere berühmte AfD, die natürlich auch immer weiter zulegt in den Umfragen, wobei kürzlich wieder ein bisschen gedämpft, aber wer weiß, was daraus passiert. Also das stört mich, um es kurz zu sagen, ein wenig, dass die Leute, die sich manchmal für schlauer halten, als sie vermutlich sind, immer so vorgeben, dann die Weisheit mit Löffel gefressen zu haben. Ich bin mir der Ironie bewusst, dass ich jetzt selbst wie so einer rede, aber zumindest kann ich das allermeiste davon so mit ein paar Zahlen, Daten, Fakten belegen. Und das ist mir auch so wichtig, deswegen spätestens seit letzter Episode versuche ich auch so viel davon möglichst dann auch in unsere Shownotes mal reinzuhauen oder in den Videos mal darzustellen. Man soll mir und uns gerne alles vorwerfen und zur Diskussion stellen, aber dass wir die Sachen nur behaupten, so wie meistens von populistischer Seite kommt, das möchte ich doch gerne verhindern.
Ja, das hatten wir ja schon in der Covid-19-Pandemie. Also Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen, weißt du ja von Hans Blumenberg, ja, der deutsche Begriff der Hetze, wenn die Dinge zu schnell werden, hast du das immer gehabt in der Geschichte, nämlich die Leute wollen schnelle Antworten. Damals war es genauso. Die echte Wissenschaft hat gesagt, das Virus, wir wissen nicht, wird das mutieren, wie gefährlich ist es, wie hoch ist die Sterblichkeit. Es gab damals in Italien, ja, Bergamo, also ganz viele Tote und dann war entsprechend Panik und eine echte Wissenschaftlerin, ein echter Wissenschaftler wird immer zugeben, so wie wir das auch tun, wir können ahnen, wir haben Zahlen, Daten, Fakten, aber wir haben natürlich kein gesichertes Wissen, wo die Welt in 4 Jahren sein wird, ja, ob irgendwas mit Atombomben ist, ob China Taiwan angreift, wir wissen es einfach nicht, ja. dagegen ein Verschwörungsschwurbler, ein Dualist, der kann immer sich hinstellen, es ist alles ganz einfach, ich weiß Bescheid, ich habe auf alles eine Antwort, da stecken die Verschwörer dahinter. Der tiefe Staat, die Kirchen, die Juden, das sind dann geht immer in die gleichen Verschwörungsmythen.
Immer die eine Variable.
Immer die eine Variable und die erklärt dann vermeintlich alles. Und das ist natürlich genau das, was wir jetzt erleben. Und blöderweise, wir haben es gesehen in Europa, zum Beispiel Berlusconi, ja, das war auch schon so der Fall, auch ein Medienmogul, auch ein Unternehmer, der seinem Land sehr geschadet hat, indem er es einfach gut unterhalten hat. Und der hatte noch nicht die Möglichkeiten, die Trump und Musk heute haben, über die digitalen Medien. Mir macht bei diesem Doge, bei diesem Government Efficiency Programm jetzt gar nicht mal nur Sorgen, dass die in die Haushaltshoheit eingreifen, dass die Leute entlassen und so weiter, ja, Nuklearsicherheitsleute, die man wieder einstellen muss und Wahnsinn, sondern mir macht Riesensorge, dass die an die Daten rankommen. Die Steuerdaten, die Privatdaten, die Daten, welche Leute welche Zuschüsse bekommen, wenn ein Typ wie Elon Musk Zugriff hat auf die ganzen Daten in den USA, dann vermute ich, dass vor den nächsten Wahlen wird das als Waffe eingesetzt. Verstehst du? Du kannst Leute unter Druck setzen, du kannst Leute kompromittieren, du kannst Leuten Geld auf ihr Konto überweisen und sagen, sie sind korrupt. Ich rechne damit, dass das in den nächsten Jahren ein Riesenthema wird, dass eine Opposition quasi, die müssen nicht mehr mit Leuten mit Masken und Waffen angegriffen werden, sondern die kannst du digital fertig machen. Damit rechne ich.
Und niemand scheint so richtig in dem Zusammenhang über die Zielkonflikte so ein bisschen zu sprechen. Also du hast halt den reichsten Menschen der Welt irgendwie, der wirklich direkten, und noch direkter geht's ja kaum, Einfluss in die amerikanische Politik, im mächtigsten Staatsgebilde der Welt, hat. Auf die Frage gab, glaube ich, die Pressesprecherin irgendwie sowas wieder wie, wenn es irgendwelche Bereiche irgendwie einzusparen oder zu berühren gibt von Musk und seinem Team, die möglicherweise eine gewisse Unbefangenheit erfordern würden, weil sie vielleicht sonst Musks Unternehmen helfen könnten oder auch Trumps, wenn wir schon mal dabei sind, dann würde er sich davon distanzieren, dann würde er diese Bereiche nicht anfassen. Das heißt, wir verlassen uns auf die Güte seines Herzens, dass er keine Entscheidungen trifft, die ihm schaden könnten. Und das schlucken die Leute. Also ich zweifle manchmal so ein bisschen am Verstand von vielen, die dort. Ich meine, wir sehen das auch in Deutschland. Das ist ja jetzt kein amerikanisches Problem, bevor man jetzt irgendwie mir Anti-Amerikanismus vorwirft. Ich habe es schon oft gesagt, das Land ist wunderschön, die Leute sind super, verstehe ich mich wunderbar mit denen. Aber manche, wie auch in Deutschland, scheinen in der Hinsicht ein bisschen Probleme zu haben, um es mal so stotternd von mir zu bringen. Wenn wir uns angucken, wie das auch mit der AfD sich entwickelt, für die sind ja so Sachen wie zum Beispiel die jüngsten Attacken, die stattgefunden haben. Brauchen wir gar nicht groß diskutieren im Wesentlichen. Das ist einfach abartig. Das sind Menschen, die absolut, selbst wenn es gefährdete Gebiete sind, dorthin wieder zurückgeschoben gehören. Sie haben einfach ihr Willkommen verwirkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand was anderes sagen wird. Aber es erstaunt mich, wie einfach sich damit Politik machen lässt. In einem meiner Lieblingsbücher wieder mal, ne, Freakonomics, steht ja auch geschrieben, das ist auch der Teil, den du gelesen hast, dass ich nicht Politik machen kann mit einem Programm, das vielleicht dafür sorgt, dass 160.000 Menschen oder sowas weniger an Herzinfarkten sterben. Aber wenn ich mich über diese Personen oder mittlerweile ja auch mehrere Personen, darf man ja auch sagen, derart in dieser Form das so aufblase, dann werde ich damit viel, viel höheres politisches Kapital herausholen können. Natürlich können wir Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegeln. Dass ich sagen kann, naja, besser irgendwie 160.000 Menschen als halt wie viel auch immer ermordet wurden dort. Das ist kein Zahlenbeispiel. Aber wir sind natürlich nicht in der Lage, rationale Politik zu machen mit einem Programm, das vielleicht die Gesundheit der Menschen verbessert, versus polarisierende Themen wie zum Beispiel Ausländer raus, die sich natürlich daneben benommen haben. Und das haben sie nochmal, ich möchte, dass da kein Zweifel besteht, diese Menschen haben einfach ihr Willkommen in Deutschland auch verwirkt. Aber wir sollten nicht die Gefahr einfach eingehen, auf dieser Grundlage eine Partei zu wählen, die sonst in allen anderen Belangen eigentlich dein Schlechtestes will.
Ja, also auf jeden Fall, wir sprechen uns dafür aus, Leute, geht morgen wählen, es ist Bundestagswahl. Geht wählen und wählt demokratisch. Das ist schon mal ganz klar, weil Demokratie ist Logos, ist Vernunft. Und was am rechten und linken Narrensaum stattfindet, ist halt Thymokratie. Das ist dann Identitätspolitik und die Leute werden ärmer und es geht ihnen schlechter. Und Ich bin da sogar ein bisschen skeptischer. Ich habe das auch in Diskussionen schon gesagt, weil weißt du, alleine Abschiebung, ja, natürlich, nur ich kenne halt zufällig die Region recht gut. Mhm. Und wenn du jetzt ein junger Syrer bist oder ein junger Afghane bist oder ja aus einem dieser Länder kommst und du hast keine Perspektive in Deutschland zu bleiben, bist vielleicht verschuldet und noch was, dann ist es ein Anschlag zu begehen, ja, und verhaftet zu werden, abgeschoben zu werden, bist du dann da drüben unter Umständen noch der Held, dann bist du bei den Taliban halt ein Glaubensmujahid und so weiter und kommst nicht mit leeren Händen zurück. Das heißt, ich rufe auch hier mal dazu auf, dass wir das, was wir beim Suizid schon lange machen, dass wir nämlich sagen, passt auf, wie ihr berichtet, ja, dass es nicht Nachahmungstäter gibt, dass nicht eine Kette, mal sind es die Killerspiele, dann sind es rechtsextreme Manifeste und jetzt ist es Islamismus. Wir hypen durch unser Mediensystem immer wieder diese tumultischen Nachahmungstäter hoch. Ja. Und das macht mich ziemlich sauer, weil wir das eigentlich wissen in der Medienethik. Wir wissen das. Du berichtest nicht über einen Suizid, genau, weil du daraus nicht eine Heldentat machst. Sonst hast du Nachahmungstäter, sonst machen das Leute auch. Aber wenn es ein Terroranschlag ist oder ein Amoklauf in der Schule, dann rennen wir alle hin und tun denen auch noch den Gefallen. Und wenn du jetzt, wie gesagt, du bist ein junger Syrer und du weißt, in Deutschland, das läuft nicht, du hast keine Zukunft, du kommst nicht an. Aber wenn du einen Anschlag machst mit einem Messer oder sonst was, entweder du giltst dann als Märtyrer oder sogar du wirst nach ein paar Jahren abgeschoben und die feiern dich als Helden, dann bist du da drüben wert. Das ist doch ein Wahnsinn. Also ich wünsche mir da einfach auch Politik von demokratischen Parteien, die nicht nur quasi jeder Mode nachrennen, sondern wo man ein Stück weit auch mehr nachdenkt, wenn man wirklich Terror besiegen will. Terror heißt Angst erzeugen, dann muss man immer auch auf die Medien gucken. Und ich bin echt sauer, du erinnerst dich vielleicht, vor einigen Jahren war es sogar noch so, wenn zugewanderte ausländische Menschen einen Mord in der Familie begangen haben, ein Femizid, zum Beispiel einen Mord an Frauen, dann hieß es Ehrenmord, waren es aber Deutsche, dann war es eine Familientragödie. Ja, also das, wo ich mir dann sage, Leute, echt jetzt, wir sind im 21. Jahrhundert und wir könnten langsam mal anfangen, die Erkenntnisse der Wissenschaften, Religionspolitik, Medienwissenschaften auch einfach ernst zu nehmen.
Wir haben das doch schon längst gemacht, deswegen, also ich bin da jetzt auch nicht drauf gekommen, jetzt wo du es sagst, wird mir das eigentlich so mehr oder weniger bewusst, weil eigentlich machen wir das doch, also wir sehen es doch bei, weiß ich nicht, bei der WM und EM, wenn dann Nacktflitzer rüber rennt, dann werden die Kameras weggeschickt davon.
Natürlich. Du belohnst die Typen nicht, weil ansonsten gibt es ständig Nachahmungstäter.
Ja? Ganz genau, du willst das ja gerade verhindern, also warum gilt das auf einmal nicht mehr so bei den ganzen Terrornummern? Ja. Selbst in Christchurch damals, als der Irre da durchgedreht ist, mal zur Abwechslung dann halt kein Islamist, sondern komplett das Gegenteil quasi, wo er durch die Moschee gerannt ist, die haben ihr Bestes getan, seinen Namen nicht zu sagen und sein Gesicht nirgends zu zeigen.
Don't make evil people famous. Mach böse Leute nicht berühmt. Und das ist ganz klar, wenn du ein Verhalten medial belohnst. Ja? Ja. Wir haben jetzt, gerade heute Morgen in der Zeitung, habe ich gelesen, eine 26-jährige junge Frau, die einen Mord begangen hat und gesagt hat, sie wollte auch so eine berühmte Serienmörderin werden. Ja? Man hat sie jetzt gestoppt nach einem Mord. Sie wollte Männer töten. Heute in der Zeitung, ich denke mir, ja super, wie blöd können wir eigentlich sein? Ja. Und das ärgert mich deswegen, weil ich diese Länder kenne. Mhm. Natürlich ist es für uns, dass wir denken, ja, die wollen alle hier sein und für einen jungen Afghanen gibt es nichts Schlimmeres, als abgeschoben zu werden. Ja, nur wenn der weiß, er hat eh keine Chance zu bleiben oder beziehungsweise er kommt nicht voran. Und wenn wir ihm dann noch anbieten, wir machen ihn zum Helden und er wird hier durch alle Nachrichtensendungen hoch und runter gejubelt, wenn er jemanden mit dem Messer angreift, und dann kommt er nach Kabul mit einem Sonderflugzeug und dort rollt man ihm den Teppich aus und sagt, du bist hier der Glaubensheld der Taliban. Ja, Leute, geht's noch? Also verstehst du, ich bin sozusagen einfach ein bisschen darüber gefrustet, auf welchem Niveau wir häufig über diese Themen diskutieren, als ob's, das kennst du vielleicht als Ökonom, ich würde halt sagen, als ob's Religions- und Politikwissenschaft und Medienwissenschaft nicht gegeben hätte. Und es ist ein schönes Beispiel mit den Flitzern. Ja, du erzeugst einen Anreiz, wenn alle, oh, guck mal, da läuft ein Nackter übers Feld. Und dann weißt du genau, wenn das gesendet wird, rennen beim nächsten Spiel drei von denen übers Feld. Warum kapieren wir das bei Suizid und warum kapieren wir das bei Flitzern und warum kapieren wir das nicht bei Terrorismus, bei School-Shootings, also den sogenannten Amokläufen, bei Femiziden? Also das erwarte ich endlich, dass wir da hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode, in der nächsten Bundesregierung ein paar Leute haben, die über die nächste Schlagzeile hinausdenken können.
Guck dir diesen Menschen im Grunde mal an. Also wir können natürlich eine Debatte über Islam und Islamismus, stellenweise tun wir das ja auch immer wieder machen. Wir können auch halten als einzelne Menschen, was wir wollen im Grunde von Islam und selbstverständlich Islamismus auf der ganz anderen Seite. Aber wenn du diese Leute anguckst und deren Biografien, dann wirst du in den allerwenigsten Fällen den Typen finden, der halt mit Turban und Bombe in der Tasche oder sowas durch die Gegend rennt. Ich würde sogar behaupten, dass jetzt der letzte Anschlag oder der vorletzte genau mit dem Bodybuilder nicht ein typischer das ist, was wir vielleicht einen islamistischen Extremisten nennen.
Ja, und der Typ in Magdeburg war sogar ein Islamhasser.
Stimmt.
Und weil wir ja dieses Mal quasi unsere Folge über Trump ist, will ich halt sagen, diese sogenannte Aufmerksamkeitsfalle ist genau auch das, mit dem Trump berühmt und erfolgreich gewesen ist. Er hat schon in der ersten Amtszeit mit seinen wilden Provokationen alle anderen republikanischen Kandidaten abgeräumt. Er hat das Mediensystem so manipuliert, dass nur noch über ihn berichtet wurde. Und alle quasi haben da mitgemacht und dann haben auch gesagt, oh Gott, wie konnte denn der nachher die Wahlen gewinnen? Ja, das ist, so funktionieren Medien. Wenn wir, eigentlich heißt das Zitat, don't make stupid people famous, also mach keine dummen Leute berühmt, aber ich würde eben sagen, don't make evil people famous, also belohne nicht böse Taten, indem du den Leuten dann noch Aufmerksamkeit schenkst. Berichte, aber berichte über die Opfer, über die Betroffenen, über die Helfer. Ich will Berichte sehen über den Syrer, der den anderen gestoppt hat, der den Angreifer gestoppt hat. Ich will, so wie wir das auch beim Suizid machen, wenn jemand einen anderen Menschen rettet, dann stellen wir den Retter oder die Retterin in den Mittelpunkt und nicht sozusagen die Tat, dass er dann auch noch andere auf die Idee...
Belohnenswertes Verhalten einfach.
Das meine ich mit Tumors. Weißt du, wenn Leute nach Status suchen und das tun vor allem junge Männer, wir hatten es beim Male Flight bei der Bildung, wenn Leute nach Status suchen, dann haben wir, wenn wir ein bisschen nachdenken, doch die Überlegung, wem verleihen wir Status? Und ich hätte es gerne, dass wir endlich begreifen, der Islamische Staat und die Hamas und Donald Trump und Wladimir Putin, die wissen, wie sie mit den Medien spielen, indem sie uns thematisieren, indem sie überall aussenden und wollen, dass Leute sie cool finden. Und wir könnten vielleicht mal langsam anfangen zu sagen, wir spielen dieses Spiel nicht mehr mit. Wir gucken uns das nüchtern an, wir analysieren und wir gucken, ich habe jetzt zum Beispiel Düsen Tekkal, die Laudatio gehalten für den Pforzheimer Friedenspreis, eine ganz starke Frau, eine deutsche Jesidin, die unheimlich viel in der Menschenrechtsarbeit, in der Frauenrechtsarbeit leistet. Warum machen wir nicht solche Leute berühmt? Warum machen wir irgendwelche nichtsnutzigen Terroristen mit dem Messer berühmt? Also das, oder eben auch Leute wie Donald Trump.
Darum geht's ja letztlich. Es ist ja die Besonnenheit, die darunter leidet. Das ist ja deswegen das, was ich sage, wir brauchen eigentlich so einen, wie soll ich sagen, gemäßigten Populismus, wenn man unbedingt so die Leute dann drankriegt, weil wir haben es ja schon mehrfach geklärt. Allein durch Zahlen, Daten, Fakten kommst du ja nicht weit. Vergleich mit Herzkrankheiten versus Terroranschlägen, das ganze Spielchen. Aber es ist das politische Kapital natürlich, was man daraus wunderbar schlagen kann. Was ist passiert? Es gab den zweiten oder dritten Anschlag. Jeder ist zu viel, brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dann stellt sich natürlich eine augenscheinlich super entrüstete Alice Weidel, die kaum noch Luft schnappen kann, so vor die Mikrofone, und stellt dann natürlich die Frage, wie oft muss das noch passieren, bevor endlich was geschieht? Natürlich muss was geschehen. Das ist doch, was ist das für eine selten dumme Frage eigentlich am Ende des Tages? Das hat doch, ist doch nicht so, dass wir irgendwie jetzt sagen, ja, hier kommt rein und macht Anschläge, wie sehr ihr wollt. Vor allem, wenn wir das in Relation mal stellen zu der Anzahl der Menschen, die hilfesuchend herkommen. Und natürlich muss man gucken, wer braucht wirklich Hilfe und wer braucht sie am Ende nicht. Aber das ist doch jetzt nicht die zentrale Debatte, die wir jetzt darüber führen müssen im Rahmen der Parteiwahl, die wir am Ende des Tages treffen. Du bist ja als AfD-Wähler, sorry, falls ich irgendjemand dann auf den Schlips trete, aber das muss sein. Du bist doch als AfD-Wähler natürlich erstmal, wie jeder andere Wähler auch oder jede andere Wählerin auch, an deinem persönlichen Wohl interessiert. Das heißt, du möchtest ein angemessenes Einkommen haben, du möchtest sicher leben können und du möchtest teilhaben können an im Grunde des gesellschaftlichen Lebens. Du möchtest produktives Mitglied in der Volkswirtschaft sein können. Und dann wählst du aktiv, proaktiv eine Partei, die nachweislich, IFO-Institut, Quelle unten, darstellt, dass du als unteres und vor allem auch mittleres Einkommen verlieren wirst bei dieser Partei. Du wirst verlieren. Das sind nun mal die Zahlen, da ich weiß nicht, wie ich es noch anders sagen soll. Und dir ist es aber am Ende wichtiger, dass im Grunde ein Haufen Menschen abgewiesen wird, statt dass es dir netto viel, viel besser geht. Also das ist etwas, wo mein Hirn einfach irgendwie ein bisschen aussetzt. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen am Ende meiner meiner Denkkapazität in diese Richtung. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, aber also ich habe diesen Glauben an den Logos, also die allgemeine Vernunft der Menschheit, schon ein bisschen früher verloren. Wie gesagt, im Irak habe ich es gesehen. Du hast Klimakrise, du hast Wasserkrise, die Leute werden nicht vernünftig. Die Leute bewaffnen sich ja, und kämpfen drum. Siehst es gleich in Sizilien. Ein Drittel der Insel ist schon unbewohnbar. Es ist buchstäblich Verwüstung, was da stattfindet. Die Leute werden nicht vegetarische Fahrradfahrende, sondern die Leute driften nach rechts außen. Und genauso sehen wir das bei uns Österreich zum Beispiel. Ja, der Wahlkreis auch von Kickl ist abgesoffen durch Hochwasser, aber die Leute sagen, es war Wettermanipulation. Ja, also
Wahnsinn.
Bitte lass uns das sozusagen, dass der Mensch automatisch rational wäre, quasi vom Logos gesteuert wäre, wie es die alten Griechen gesagt hätten. Das haben schon Platon nicht geglaubt, das haben Aristoteles nicht geglaubt, nicht mal Sokrates hat es geglaubt. Und der war wenigstens noch so eine Art Demokrat. Und jetzt haben wir tatsächlich die Situation, die Leute wählen nicht nach ihren Interessen. Ganz viele Leute wählen nach ihrem Status. Und mich nervt es eher und ein bisschen, dass sich die ganzen Parteien zu so Glaubens- und Bekenntnisgemeinschaften entwickelt. Ich habe das auch bei meiner eigenen Partei durchaus kritisiert, dass ich gesagt habe, eine gesunde Partei, die hat unterschiedliche Flügel und die werden integriert und da wird untereinander diskutiert und die bestehen nicht draus, dass wir alle nur noch jeweils einen Anführer haben und dem winden wir Kränze und den finden wir toll und so weiter. So funktioniert Demokratie einfach nicht. Dann brauchen wir auch keine Parlamente mehr.
Ja, so ein Personenkult
halt. So ein Personenkult will ich nicht. Ich will Parlamente, wo selbstbewusste Abgeordnete drin sitzen, die eine Regierung kontrollieren, wo ehrlich diskutiert wird, wo gestritten wird auch. Ja. Aber ich sag mal so, lieber Inan, ich werde niemals irgendjemanden wählen, der von vornherein sagt, er ist nicht bereit, mit anderen Demokraten zu regieren. Wenn du kandidierst für ein Parlament, dann erwarte ich von dir, dass du Verantwortung übernimmst mit allen anderen Demokraten, wenn es sein muss. Wenn ich da höre, nee, mit denen will ich nicht und die finde ich doof und so weiter, dann denke ich mir, sag mal, wofür werdet ihr eigentlich gewählt? Wenn du gewählt wirst, dann für Verantwortung für dieses Land. Und wenn du nicht bereit bist, diese Verantwortung zu übernehmen, dann kandidiere nicht. Also da ist meine Geduld mit manchen Selbstdarstellern in der Politik, gerade weil ich sehr viel mit diesen Leuten zu tun habe, ist inzwischen da ein bisschen am Ende angekommen. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt bei der Bundestagswahl nochmal eine demokratische Mitte zusammenkriegen, dass sich Leute zusammenfinden, die sagen, wir übernehmen Verantwortung und dass diese Selbstdarstellerei endlich mal ein Ende hat. Weil da werden unsere Demokraten nie so gut sein wie ein Trump oder wie ein Putin oder meinetwegen auch wie ein Berlusconi. Da sind Demokraten immer auf der Verliererseite. Und deswegen, glaube ich, war das jetzt richtig mal wichtig. Also mir hat es gut getan, hier mal sozusagen das anzusprechen am Thema Trump. Aber wie du sagst, es ist ja nicht nur ein amerikanisches Problem. Ist ja nicht so, als ob bei uns alle Leute vernünftig wären. Wir sind doch genauso dabei, unsere Demokratie für ein Appel und ein Ei zu verkaufen und dann wieder zu jammern, wenn's schief geht. Und da will ich eigentlich nicht gern mitmachen. Wir haben aber das nächste Mal, glaube ich, ein ganz freundliches Thema, oder? Uns gesetzt, ja.
Absolut. Und wenn alles so läuft, wie ich mir das zumindest, oder wie wir uns das vorgenommen haben, dann vielleicht sogar mit einem Stargast, nenne ich sie mal, vom Paritätischen hier in Baden-Württemberg, die liebe Frau Nathalie Wollmann, mit der wir einmal über, ich sag mal, das sprechen wollen, was wir jetzt nach den Wahlen dann erwarten, was sich vor allem im gesellschaftlichen und sozialen vielleicht verändern könnte, dürfte. Es ist nun mal spannend, mal wieder, leider zu spannend, die Zeiten, in denen wir leben, wo da jetzt auch eine neue Regierung dann kommt, unter all den Anspannungen und all den Themen, die wir auch heute besprochen haben, bin ich mal gespannt, was so eine Expertin vom Paritätischen, wie gesagt, dann dazu sagen wird. Also schon mal im Vorfeld viele Grüße meinerseits und ich für meinen Teil bin auch sehr gespannt. Ich schätze an, du auch, wenn es dann wieder heißt, hallo Herr Doktor.
Und hallo Herr Professor. Übrigens, der Paritätische ist der Paritätische Wohlfahrtsverband. Für
also,
die,
so,
genau.
Natürlich.
Von dem her wird das das nächste Mal eine freundliche Folge. Und ich denke, heute haben wir aber ordentlich geholzt. Lass uns aber noch zum Schluss die Leute aufrufen, zur Wahl zu gehen. Ich habe es ja schon gemacht, jetzt bist du dran.
Guter Punkt. Machen wir so. Ich hoffe, die Folge erreicht auch alle dann noch rechtzeitig. Aber das wird heute bestimmt noch passieren. Insofern, Leute, geht bitte, bitte wählen. Ich weiß, viele sind unendlich frustriert, aber ich glaube, auch bei vielen ist das auch im Bereich der Ausrede mittlerweile angekommen, denn was kann man Schlechteres machen als nichts? Das ist nun mal das System, was wir haben und ganz ehrlich, ich bin nach wie vor am überzeugtesten von unserer deutschen Demokratie, wie wir sie haben. Es ist wahrscheinlich das Beste, was wir uns über die Geschichte der deutschen Geschichte überhaupt erkämpfen konnten. Also nutzt sie bitte, geht wählen und wählt demokratisch.
Wunderbar. Hört auf den Professor. Er ist 40 geworden. Er ist hiermit Schwabe und Weise. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Sendung.
Genau. Macht's gut.
Ciao.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.